Ja, hallo, hier ist noch einmal und wieder einmal Rolling Stone Audio, unser Rolling Stone Podcast und diesmal zur Titelgeschichte der Dezemberausgabe, nämlich zum 40. Todestag von John Lennon. Es sprechen Mike Brüggemeier, der diesen Beitrag geschrieben hat in der aktuellen Ausgabe, und ich selbst, Arne Willander. Und ich befrage Mike dazu, denn er hat einen großen Beitrag geschrieben über Mythos und Legende John Lennons und was von ihm bleibt oder was tatsächlich wahr ist, was wahr geworden ist in den letzten 40 Jahren seit Lennons Tod am 8. Dezember 1980. Ein Fanal damals für jeden, der es erlebt hat. Ich war 10 Jahre alt, hörte es im Autoradio eines Morgens. Ich glaube, dann am 9. Dezember. Mike, hast du Erinnerungen an diesen Tag?
Ich war damals 4. Ich weiß nur, dass, aber ich weiß auch nicht, ob ich es wirklich weiß oder ob man es mir später erzählt hat. Aber ich weiß, dass eine sehr seltsame Stimmung war zu Hause, obwohl meine Eltern sich überhaupt nicht für Popmusik interessiert haben eigentlich. Aber dass es schon so eine bedrückte Stimmung war und dass die Nachrichten liefen und dass sehr viel Beatles im Radio liefen. Ich glaube, das war das erste Mal, dass ich die Beatles gehört habe im Radio. Ansonsten weiß ich eigentlich nur, dass ich in den Jahren, also 5, 6 Jahre später, dann angefangen habe, Bücher über die Beatles zu lesen, also mit 10, 11 Jahren, und mir dann immer am 9. Dezember, ich glaube auf 6 Uhr noch was, den Wecker gestellt habe, also die Zeit, die europäische Zeit, in der quasi John Lennon, der in New York ermordet wurde und da, wie waren 7 Stunden zurück, ermordet worden ist, um diesen Moment zu gedenken quasi und mich daran zu erinnern, obwohl ich natürlich an Lennon keine aktive Erinnerung habe zu der Zeit, als er gelebt hat, sondern tatsächlich nur aus Filmen und Platten, die ich dann später gesehen und gehört habe.
Du hast ja jetzt sozusagen der Hagiografie Lennons nachgespürt. Also was in den vergangenen 40 Jahren sozusagen noch alles passiert ist. Also Anthologien, Bücher, immer neue, zum Teil auch Enthüllungen, große Biografien, Lebensbeschreibungen. Es gibt die Interviews mit Jan Wenner, die letzten Interviews aus dem Dezember 1980. Was ist ungefähr deine Schlussfolgerung aus den 40 Jahren? Wie hat sich Lennons Bild noch einmal verschoben gegenüber 1980?
Naja, es war ja eigentlich so, dass 1980, als er sein Comeback-Album Double Fantasy rausgebracht hat, nach 5 Jahren Pause, sich niemand so richtig für dieses Comeback interessiert hat. Also natürlich schon die alten Fans und so haben sich das natürlich angehört, aber es war nicht so, dass es die Riesensensation war. Die Platte ist nicht mal in die Top 10 gegangen, als sie rauskam. Und das hat sich natürlich alles mit seinem Tod dann geändert. Auf einmal war Lennon so eine Art Symbolfigur für die 60er Jahre geworden, vielleicht auch für die Friedensbewegung, für die Aufbruchstimmung der 60er. Und das war quasi vorbei und das Yuppie-Jahrzehnt, die 80er begannen, und das hing alles so ein bisschen zusammen, habe ich das Gefühl. Denn ich kann mich erinnern, als ich angefangen habe, mich für die Beatles zu interessieren, war es eben ganz klar, dass John Lennon so eine Art heilige Gestalt war und so einer, der über den Dingen schwebte und über den anderen Beatles schwebte. Und das hat mich damals ein bisschen irritiert und war vielleicht auch der Grund dafür, dass ich mich in den Jahren danach erstmal hauptsächlich mit Paul McCartney beschäftigt habe, weil ich dieses Friedensding und so, das hat mich mit 10, 11, 12 Jahren auch nicht so besonders interessiert und vielleicht habe ich es auch nicht verstanden. Und es war dann immer so, man war immer in so einer komischen Haltung, wenn man sagte, man mochte Paul McCartney. Man musste sich immer verteidigen dafür. Und das hat mich immer interessiert, wie es dazu kam, dass Lennon dann diese Übergestalt wurde. Und gleichzeitig habe ich später, als ich mich dann wirklich näher mit Lennon beschäftigt habe, festgestellt, dass es ihm nicht wirklich gerecht wird, dass es ein sehr eindimensionales Bild von Lennon ist, was damals gezeichnet wurde, eben hauptsächlich als friedensbewegter Feminist und diese romantische Liebesgeschichte mit Yoko Ono, dass das aber ein sehr viel komplexerer Typ war, der eigentlich natürlich große Probleme hatte, psychischer Art und sehr zerrissen war in sich. Und das hat mich eigentlich immer mehr interessiert. Also das Menschliche an ihm hat mich mehr interessiert als diese Ikone. Und gerade in England, das fing so an, Ende der 80er Jahre, hat man halt begonnen, sich weniger mit der Ikone auseinanderzusetzen, sondern als mit der Musik selbst von John Lennon. Und damit, was gibt's für Einflüsse, wo hat er sein Sprachgefühl her, wo hat er seinen Witz her und all diese Sachen. Und das führte dazu, dass man so ein bisschen wegging von der Ikone und ein etwas widersprüchlicheres Bild von Lennon auch gezeichnet hat und auch die anderen Beatles wieder stärker in den Vordergrund gerückt hat. Und das hat mir eigentlich immer ganz gut gefallen. Und das war aber hauptsächlich eine, ich glaube, britische Sicht der Dinge. Also in den USA war es immer noch die Ikone, die vor der Freiheitsstatue steht, im New York City T-Shirt, dieses berühmte Bild von Bob Grün oder eben der Imagine John Lennon, der am weißen Klavier sitzt. Der Beatle-Lennon fand so in der amerikanischen, sagen wir mal, Ikonografie gar nicht so groß statt. Der fand dann eher in der britischen statt. Wahrscheinlich auch, weil die Briten das eher für sich übernehmen und sagen, das war der britische Lennon. Das andere ist dann vielleicht der amerikanische, der New York-Lennon, obwohl Imagine ja auch noch in England entstanden ist, in Tinley's Park.
Ja, und danach hat er keine Platte mehr in England aufgenommen und ist auch nie mehr zurückgekehrt nach England, ne? Wo er das Tante Mimi noch besuchen wollte.
Stimmt, also 1981 war eigentlich, was man so hört, eine größere Tournee geplant. Zum ersten Mal, also seine erste richtige Tournee zu Solozeiten. Hat er als Solokünstler keine einzige Tournee bestritten, sondern nur einzelne Konzerte gespielt und davon auch nicht besonders viele. Und das sollte sich ändern. Er wollte zurück nach England, wollte seine Tante Mimi treffen, wollte alte Freunde treffen, zu denen er schon wieder Kontakt aufgenommen hatte. Und ja, dazu kam es dann, wie wir alle wissen, nicht mehr. Aber es ist schon interessant, dass auf einmal da diese Aufbruchstimmung wieder da war und dieses häusliche Idyll, von dem man immer sagt, dass es das gab, die Brotbackjahre, die Vaterjahre, die er in New York City verbracht hat, eben doch nicht das waren, was er dann so sein Leben lang so weitermachen wollte. Es ist ein bisschen wie bei Dylan, der auch irgendwie sich zurückgezogen hat nach Woodstock und dann aber später doch wieder nach New York gezogen ist und doch wieder auf Tour gehen wollte mit seinen alten Kumpels. Und vielleicht wäre das bei Lennon ähnlich gekommen. Das weiß man natürlich jetzt nicht.
Ja, Lennon sagte ja, das ist zusammen zu sehen mit dem Spaziergang mit Yoko Ono im Central Park. Er kaufte sich diese silberne Windjacke, auf die er sehr stolz war, die er darin trägt. Und er sagte in den letzten Interviews, die Double Fantasy-Platte hat folgende Bedeutung. In den 70er Jahren, die waren beschissen, die haben wir alle zusammen durchgemacht. Aber jetzt lasst uns noch einmal beginnen und in die 80er Jahre starten. Das war eigentlich das Signal von Double Fantasy. Ja, auch der Song Just Like Starting Over. Und es hielt nur wenige Tage. Aber wie sehr hat er sich darüber gefreut, als Starting Over in den Charts war, hat er sofort Yoko natürlich angerufen. Wie ist diese Platte Double Fantasy in der Rückschau einzuschätzen? Die Platte wurde ja zunächst in den ersten Besprechungen als ein eigentlich nostalgisches Werk des Rock'n'Rollers Lennon beurteilt. Auch etwas ungnädig war die Beurteilung der Beiträge Yoko Onos. Diese Verschränkung der Songs beider ist ja etwas gewollt gewesen wahrscheinlich. Wenn ich es recht verstanden habe, hat Yoko Ono gesagt, Mensch, wenn du diese Songs hast, dann schreibe ich noch Antwortsongs dazu und haben wir eine gemeinsame Platte, eben Double Fantasy.
Ja, das war natürlich was die Plattenfirmen nicht unbedingt wollten. Die hatten keine Lust darauf, Yoko Ono auch einkaufen zu müssen, wenn sie John Lennon einkaufen. Wie man diese Platte bewerten muss, ist natürlich tatsächlich schwierig. Die Songs stehen natürlich in einem anderen Licht dadurch, dass er kurz darauf gestorben ist und dass das quasi seine letzte Platte war, auch wenn es noch weitere Songs gab, die für die nächste Platte geplant waren. Und ich glaube, es war auch in gewisser Weise so ein bisschen die Erfindung von dem, was man heute Adult Contemporary Rock nennt. Also die Musik für die über 40-Jährigen, die vielleicht nicht mehr die alten Bilder von Rebellion und Rock'n'Roll und so weiter in sich trugen, sondern eben Familien gegründet hatten. Also eigentlich in gewisser Weise was sein Kumpel McCartney schon ab 1970 gemacht hat. Musik, die nicht mehr vom Aufbau und der Rebellion handelt, sondern eher vom Angekommensein. Und das ist auf der Platte ganz stark, obwohl man auch, wenn man so zwischen den Zeilen hört, durchaus so was wie Zweifel daran hört und auch oder Ängste davor, dass das sehr schnell wieder zu Ende gehen könnte mit dem Angekommensein.
Also wenn man die Songs zusammennimmt mit den posthum veröffentlichten Stücken, die übrig geblieben waren, auf Milk and Honey, dann kann man ja sagen, dass es beide Bewegungen gab. Es gab Just Like Starting Over, es gab I'm Steppin' Out, es gab Watching the Wheels, ein Song, in dem er ja beschreibt, dass er nur noch zuschaut, wie das Karussell sich dreht und nichts mehr macht. Das geht also eigentlich zurück auf die Zeit im Dakota Building, in den Jahren, bevor er die Songs aufgenommen hat. Und es schien immer diese Doppelbewegung bei ihm zu geben. Einerseits sich zurückzulehnen und kontemplativ zu werden, was ja bei ihm bedeutete, dass er in seinem Schlafzimmer immer Fernsehen geschaut und gekifft hat. Und andererseits wieder aktiv zu werden, was er wahrscheinlich gemacht hätte. Denn er hat ja jüngere Musiker, darunter Slick, engagiert, um die Platte aufzunehmen, die ihn natürlich schon als Legende begriffen haben und stolz darauf waren, auf einer neuen Platte von John Lennon zu spielen. Und die das später auch zu Protokoll gegeben haben, wie es war, ihm gegenüberzutreten. Der natürlich sofort unter Musikern sich an jeden Einzelnen erinnerte und ganz spontan agiert hat. Die Platte wurde ja verhältnismäßig schnell von Jack Douglas aufgenommen und ohne Fisimatenten, kann man sagen. Diese Rückkehr zum Rock'n'Roll eigentlich der Anfangsjahre, also dem Rock'n'Roll von Chuck Berry und Buddy Holly, der war ihm ja von Beginn an eingeschrieben und 1975 hat er die Platte Rock'n'Roll aufgenommen, womit er sozusagen das erste Rock'n'Roll-Revival losgetreten hat, was heute ja nahezu alle machen. Auch McCartney hat mehrere Platten gemacht, die ihn zu den Rock'n'Roll-Anfängen zurückführten.
Ja, wobei man sagen muss, dass das ja eher eine erzwungene Sache war. Also ich glaube, die Platte hat er sogar schon großenteils 1973 aufgenommen, wenn ich mich richtig erinnere, mit Phil Spector noch. Dann waren die Bänder weg und es gab ganz viele seltsame Sachen. Aber er musste ja, glaube ich, den Song, was war es, You Can't Catch Me oder so, von Chuck Berry aufnehmen, weil er diese Copyright-Klage hatte, weil er Come Together quasi eine Art Plagiat dieses Chuck Berry-Songs war. Ja. Daraufhin war er quasi gezwungen dazu, diese Platte zu machen. Davon abgesehen war er natürlich tatsächlich immer derjenige, der sich eher für Rock'n'Roll interessiert hat als für alles andere. Also so diese Idee des Aufbruchs und die Idee mit Stilen zu spielen und mit das war eigentlich seine Sache nie. Er wollte eigentlich immer Rock'n'Roll-Platten machen. Davon hat er eigentlich sich nicht so richtig weit wegbewegt, zumindest in seinen Solo-Jahren dann nicht mehr. Also das war ja alles, sagen wir, musikalisch überschaubar. Es war jetzt nicht so, dass da das große Experiment stattgefunden hätte. Und die Rock'n'Roll-Platte war halt wahrscheinlich, ist eigentlich vielleicht sogar die Platte, die man, also wenn man wirklich Spaß haben will, dabei eine Lennon-Solo-Platte zu hören, dann muss man eigentlich Rock'n'Roll hören, weil man da das Gefühl hat, da hat er selber Spaß gehabt beim Aufnehmen und das hat irgendwie einen ganz anderen Vibe als all die anderen Platten, wo man immer merkt, dass da ganz schön viele Issues im Hintergrund mitsingen quasi, die einen auch ganz schön deprimieren können. Und das ist auf der Platte eben überhaupt nicht. Da hat man das Gefühl, da hat wirklich Spaß dabei, was er da tut. Auch wenn es dieser komische Coke-Sound so ein bisschen ist teilweise, wie er den immer hat, als er in den USA aufgenommen hat mit den Studiomusikern, mit denen er da aufgenommen hat, das hört man halt schon. Das ist ja ein Phänomen, dass viele britische Musiker, ob es Rod Stewart oder Elton John oder wie sie alle heißen, sobald die in die USA gekommen sind, hat sich der Sound verändert, ist weniger direkt geworden, ist etwas routinierter geworden und vielleicht auch etwas kälter. Und das merkt man auf den Lennon-Platten natürlich auch.
Hat nicht Phil Spector die ersten Aufnahmen, die er für Rock'n'Roll gemacht hatte, 1973 in Los Angeles, die Bänder entwendet?
Genau, und da gab es noch einen Autounfall und ich weiß gar nicht, was da noch alles, also es war so eine Räuberpistole.
Alles noch einmal aufnehmen. Ja. Diese Bänder existieren wahrscheinlich gar nicht mehr, die er zunächst mit Spector aufgenommen hatte, der wahrscheinlich dann mit seiner Pistole an die Decke geschossen hat und die Bänder mitgenommen hat. Ne? Aber welche Platten bleiben bleiben am meisten, abgesehen vom Plastic Ono Band wahrscheinlich? Welche Platte favorisierst du?
Ich habe tatsächlich eine Schwäche für Mind Games. Mhm. Auch wenn das jetzt keine besonders großen Songs sind auf der Platte. Aber das ist irgendwie eine Platte, die, wo man das Gefühl hat, hat niemandem versucht, irgendwas zu beweisen. Das ist so eine Platte, die so ein bisschen in sich ruht, wo man das Gefühl hat, die hat nicht dieses dann doch etwas zu große Pathos, was Imagine ja hat. Es ist eher so eine kleine Platte, die aber irgendwie mir dann doch mehr Spaß macht. Aber ich mag auch, obwohl die eigentlich niemand mag, Sometime in New York City ganz gerne. Und ich mag auch die Yoko Ono Songs auf der Platte ganz gerne. Ich finde tatsächlich, das ist eine Platte, die einen noch so ein bisschen überraschen kann, was die anderen Platten so für mich irgendwie nicht können. Das sind tatsächlich die beiden Platten, die ich wahrscheinlich, wenn ich Len höre, am häufigsten höre. Wie ist das bei dir?
Naja, ich habe schon angedeutet, da ich Plastic Ono Band ausgenommen habe. Plastic Ono Band, also für das, eigentlich das einzige Meisterwerk seiner Solo-Arbeiten halte. Und Mind Games habe ich nie oft gehört, aber allmählich komme ich auch auf Mind Games. Allgemein wird ja immer gesagt, Imagine. Und manche haben sicher aus nostalgischen Gründen eine Schwäche für Double Fantasy, ne? Eine Schwäche, die man damals möglicherweise gar nicht hatte. Aber als dann immer Starting Over gespielt worden und Woman und Beautiful Boy, da liebte ich die Songs auch. Und aber die Doppelgesichtigkeit mit Yoko Ono hat mir, obwohl die Songs einigermaßen funktionieren als Antwort-Songs, also die korrespondieren schon miteinander, aber so recht überzeugt hat mich dieses Konzept nicht. Ich fand, dass die Songs, die dann 1984 auf Milk and Honey erschienen sind, also die restlichen, ich glaube, 6 Stücke von Lennon, die hätten noch auf die Double Fantasy-Platte gehört. Das wäre eine sehr gute Platte geworden.
Naja, das wollten natürlich die Plattenfirmen damals auch, 1980. Die wollten auch ein reines Lennon-Album. Wobei man sagen muss, weiß ich nicht, es gibt so 1-2 Stücke auf Double Fantasy, die ich ganz gut finde von Yoko Ono. Dann gibt es natürlich noch Walking on Thin Ice, was dann später erst erschienen ist. Das finde ich zum Beispiel ist ein ziemlich, ziemlich gutes Stück. Und wäre sogar als Single irgendwie denkbar gewesen. Weil es irgendwie, das hat auch Elvis Costello später mal gecovert, auch nicht so schlecht. Das finde ich ist.
Allerdings. Ja. Er hat es gleich erkannt.
Ja. Obwohl er auch kein großer Yoko Ono-Fan war, wie man den Liner Notes der Platte entnehmen kann, auf der das dann später gereissued worden ist, wenn ich mich richtig erinnere.
Ja, aber er ist gerecht. Er hat auch Crazy von Aerosmith sehr gelobt als Komposition. Und Yoko Onos Ruf ist nicht gewachsen nach der Platte. Eine Weile hieß es, dass sie etwa mit der Platte Seasons of Glass, die glaube ich 1981 erschienen ist, profitieren wolle.
Das war die, wo die blutüberströmte Brille von
John Lennon. Ja, genau. Ja, also es war vor allem dieses Motiv. Sie hat also sehr schnell reagiert, diese Platte veröffentlicht und die zersplitterte Brille, blutbespritzt, wurde als degoutant empfunden. Mittlerweile hat es sich ja rehabilitiert und als Avantgarde-Künstlerin ist sie allgemein anerkannt, jetzt neuerdings oder seit verschiedene Stimmen loben auch ihre frühe Avantgarde-Kunst noch bevor sie John Lennon kennenlernte. Das ist natürlich nun nicht unsere Angelegenheit, aber möglicherweise könnte man auch darüber einmal nachdenken, ob sie in ihrer eigenen Kunst nicht doch mehr zustande gebracht hat, als man einen allgemeinen Blick hat. Hast du dich auch damit befasst im Rahmen deiner Lektüre? Du hast ja jetzt sehr viel noch einmal gelesen.
Ja, vor allem habe ich mich damit beschäftigt, als ich Yoko Ono mal interviewt habe. Und da sollte ich sie interviewen zu irgendwelchen Reissues von John Lennon und fühlte mich etwas schlecht dabei, der Idee, die Witwe jetzt nur zu ihrem verstorbenen Mann zu interviewen und habe mich daher näher mit ihrer Kunst beschäftigt und habe auch versucht, Parallelen zu finden, vielleicht zwischen der emotionalen Nacktheit des frühen Solo-Lennon und den Sachen, die Yoko Ono so gemacht hat in den 60ern und frühen 70ern. Ich habe genau eine Frage stellen können, dann hat sie gesagt, Sie sind doch Musikjournalist. Was haben Sie denn für eine Ahnung von Kunst? Lassen Sie uns doch über die Musik reden. Dementsprechend habe ich danach nur noch Fragen zu John Lennon und ich glaube auch zwei, drei zu ihrem Solo-Werk gestellt. Ich mag einige Platten durchaus ganz gerne. Also Approximately Infinite Universe zum Beispiel ist ja eine dieses Doppelalbum von Mitte der 70er, wo ja Jim Keltner und solche Leute mitspielen, ist ja eigentlich eine Mucka-Platte, über die Yoko Ono dann drüber singt, kreischt, stöhnt und so. Und das ist eigentlich, ich finde, das hat durchaus seinen Reiz. Und auch spätere Alben von ihr, so die in den letzten 20 Jahren erschienen sind, da gibt es auch einige Sachen, die ich durchaus ganz gerne mag. Aber über die Kunst konnte ich mit ihr leider nicht sprechen. Vielleicht kenne ich mich tatsächlich nicht damit aus, vielleicht hat sie recht. Aber ich finde tatsächlich, dass das durchaus eine musikalischen Werken durchaus auch einiges durchaus beachtlich ist und ich das schon irgendwie gut finde und auch zum Teil tatsächlich gerade in den 70ern interessanter als viele Sachen, die John Lennon gemacht hat. Das war dann eben doch manchmal etwas zu abgehangen und da ging es zu sehr um Buddytum vielleicht auch und hat sie sehr, sehr viel Spaß gehabt, mit den Musikern abzuhängen, aber auch mit den Platten, denen fehlt dann vielleicht die Ambition, die Yoko Ono vielleicht manchmal zu viel hat oder so. Aber das fand ich dann durchaus interessanter. Also von daher, also ich bin dem durchaus, stehe dem durchaus positiv gegenüber. Und das Interview mit Yoko Ono war dann in Berlin, das ich geführt habe, nach dieser ersten Frage und dieser ersten Irritation auch durchaus interessant und von ihrer Seite sehr, sehr ehrlich geführt. Und war schon gut. Ich war dann zwar irgendwie ein bisschen angefressen und dachte, oh Gott, das wird ja eine Katastrophe sein, aber als ich es mir dann später auf Band angehört habe, habe ich festgestellt, nee, das war eigentlich eine ganz gutes Gespräch.
Sie ist eine raffinierte Antwortgeberin und Gesprächsführerin. Also nach dem, was ich in Videos gesehen habe und in Dokumentationen. Sie hat Lennon ja auch meistens geleitet, etwa bei den Bad Ins, hat sie immer dann eingegriffen, wenn es heikel wurde und hat auch die Journalisten ermahnt, wenn sie vom Thema abgewichen sind. Lennon selbst hat 1979, glaube ich, oder 78, als er in einem Club die B-52s hörte, sofort von einem Münzfernsprechgerät bei ihr angerufen und gesagt, Mutter, du hast es geschafft, jetzt spielen sie deine Songs. Ne? Haben sie deine Ideen verstanden, hat er sofort angerufen. Also er sah sie als Wegbereiterin. Ja, Mike, vielen Dank für das Gespräch.
Ich danke auch.
Das war der Rolling Stone Podcast zur Titelgeschichte John Lennon, was bleibt, in der Dezemberausgabe des Rolling Stone. Wir hören uns demnächst wieder. Bis bald.
Bis dann.